Grüße aus dem Bunker. Hier sind wieder eure Wayward Brothers. Ich bin Pascal und neben mir,
wie immer, Ronny Ronsen.
Hallo Ronny Ronsen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir reden heute nicht über Sam oder Dean und auch nicht über das Ende der Welt, sondern wir reden über Väter, über die Vaterrollen in Supernatural. Über zwei Männer, die Sam und Dean geprägt haben wie kaum jemand sonst. Klar, das sind John Winchester und Bobby Singer. Der eine wird oft kritisiert, der andere fast immer geliebt. Aber ist das wirklich gerecht? War John ein schlechter Vater? Oder war er nur ein Soldat in einem Krieg, den seine Kinder hätten führen sollen? Und warum fühlt sich Bobby so sehr nach zu Hause an? Er ist ja nicht mal verwandt mit denen. Genau das wollen wir heute ein bisschen analytisch auseinandernehmen. Fangen wir doch mal an, indem wir die beiden Papas gegenüberstellen. Zum einen haben wir da John Winchester. Er reagiert auf den Tod von Mary mit einer klaren Entscheidung. Und zwar erklärt er dem Übernatürlichen den Krieg. Dadurch, durch diese Trauer, also diese Trauer wird seine Mission. Und diese Mission bestimmt alles, sein komplettes Leben und auch die Kindheit von Sam und Dean. Statt Schulfreunde haben die Jungs Training. Statt irgendwo Wurzeln schlagen zu können, müssen sie lernen, mit Waffen umzugehen. Und statt Geborgenheit zählt bei John eigentlich nur Disziplin. Bobby dagegen erlebt ein ähnliches Trauma, also auch seine Frau wird von einem Dämon besessen, die muss er dann selber töten, aber er lebt nicht in Rache, sondern er entscheidet sich dafür, in Verantwortung zu leben. Der sammelt Wissen, der unterstützt andere Jäger, der baut sich ein Zuhause auf, das später für Sam und Dean auch zu einem sicheren Ort wird. Also man kann quasi sagen, dass beide alles verlieren, aber der eine, in dem Fall John, reagiert mit Kontrolle, Bobby dagegen aber mit Fürsorge. Ja, das war jetzt mal grob über die beiden Vaterrollen. Hast du was dazu zu sagen?
Auf jeden Fall.
Ja, schieß los.
Bei Bobby gehe ich nicht ganz mit.
Sondern erzähl, warum?
Also, was die Vaterrolle angeht, schon. Aber ich finde, dass Bobby ja schon ein depressiver kleiner Grummelbär ist, ne? Also, ja, fürsorglich ist er, aber er ist ja auch trotzdem, ich sag mal, sehr gefühlskalt, so ein bisschen wie Dean auch, ne? Gefühle lässt er ja wirklich so richtig nur raus, wenn es ernst wird. Und er hat ja auch oft so diese so Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, weißt du, wie ich meine?
Ja, wobei ich denke, dass es bei ihm hauptsächlich darum geht, dass er, wie soll ich das jetzt formulieren? Also der hat ein größeres Herz, als er eigentlich zeigen möchte. Aber es kommt trotzdem ab und zu raus.
Ja.
Ne? Ich denke, das ist auch eine Art Selbstschutz. Aber er ist lang nicht so gefühlskalt wie John.
Das auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, John hat, ich sag mal, rein aus Rache gehandelt. Und er wollte sich eigentlich nur für den Tod seiner Frau rächen. Und Bobby, seine Rache bestand ja eher daraus, ich sag mal, was Monster angeht, immer zu handeln. Weißt du, wie ich meine? Ein John hatte nur ein Ziel, der Gelbäugige muss sterben. Und dann, also das war ja für ihn so das Ziel. Ein Bobby hat ja kein festes Ziel, das er erreichen möchte. Sondern sein Ziel ist ja eigentlich immer, das Richtige tun, um Menschen zu beschützen.
Weil er ja aus dem Trauma heraus, dass er seine Frau töten musste, wegen dem Übernatürlichen, hat er ja gesagt, er will nicht, dass sowas anderen Menschen auch passiert. Und deswegen geht er gegen alles Übernatürliche.
Richtig. Und bei John, so böse es klingt, ging es rein um Rache für seine Frau, mehr nicht.
Ja, genau. Was dann auch den Kindern die Kindheit genommen hat.
Ja.
Ne, also Dean wird sehr früh parentifiziert. Also er muss quasi die Vaterrolle übernehmen für Sam.
Danke, dass du das Wort für mich erklärst.
Ich dachte, wenn ich es nach 10 Anläufen rauskriege, dann erkläre ich es auch noch kurz.
Das ist nett.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau, die haben eben keine Kindheit, dadurch, dass John, ohne nach links und rechts zu gucken, einfach nur Rache möchte.
Ja.
Rache für den Tod von Mary. Und dafür geht er über Leichen. Und
so ist es.
Über die Kinder.
Ja.
Ja. So. Die beiden haben ja auch einen unterschiedlichen Erziehungsstil, also wenn man das so nennen kann, dass ja, doch Bobby sie auch ein Stück noch miterzieht, als sie schon größer sind. John ist ja so der Drill Sergeant. Ne? Also es ist kein Zweifel, dass er seine Söhne liebt, aber die Liebe zeigt sich in der Vorbereitung auf den Krieg. Also er will quasi, dass sie überleben können, egal wie. Und dafür müssen sie hart sein. Und deswegen erzieht er sie so, wie sie eben erzogen werden. Also Gefühle werden weggedrückt. Schwäche ist gefährlich. Das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle. Gehorsam ist überlebensnotwendig. Also ohne Gehorsam geht gar nichts. Das Problem dabei ist aber halt, dass Kinder nicht nur Schutz brauchen, sondern auch emotionale Sicherheit. Und die kommt bei John ein bisschen zu kurz. Ein bisschen sehr zu kurz.
Ja.
Da gibt's aber dann Bobby für. Zwar nicht im Kindesalter unbedingt. Bobby ist auch streng. Ganz klar. Er flucht auch. Er nennt sie ständig Idjits, wobei das, wie wir wissen, glaube ich, eher viel liebenswürdiger gemeint ist. Aber er bleibt immer an ihrer Seite, wenn sie ihn brauchen. Ne? Der hört zu, der sorgt sich, der ist da, wenn sie sich mal fallen lassen möchten oder müssen. Und das macht ihn für mich ein bisschen stabiler.
Ja, er hat sie ja auch im Kindesalter, ne? Wenn er sie in seine Obhut bekommen hat, hat er ja trotzdem versucht, ne, das Beste mit dem Baseball spielen, sie wenigstens ein Stück weit Kind sein zu lassen und hat meiner Meinung nach da ja schon mehr die emotionale Vaterrolle übernommen, die John hätte übernehmen müssen, ne?
Und wobei ich aber finde, auch später dann, als sie erwachsen sind, erzieht er sie noch mal ein bisschen um, in Anführungsstrichen. Also da lernt zum Beispiel ein Dean, okay, ich kann auch mal schwach sein, ich kann auch mal meine Gefühle rauslassen, das ist nichts Schlimmes.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es für Sam das Schöne, dass eben sein Anderssein, wie John das manchmal, glaube ich, betitelt, also dadurch, dass das ja eben auch gegen dieses Familienbild von John geht, das wird von Bobby akzeptiert. Also der hat da kein Problem damit, dass Sam da anders denkt, sondern der nimmt es voll an.
Er unterstützt es ja auch ein bisschen, ne? Weil ich glaube, ja, er sieht es ja auch aus der Sicht von Sam und ich glaube, er unterstützt Sam auch so ein bisschen darin, weil er sich das für die beiden halt auch so gewünscht hätte, ne? Halt nicht das Leben, was die hatten. Und ich glaube, bei John war zum Beispiel auch einfach das Problem, du hast gerade schon gesagt, so ein kleiner Drill Sergeant. Man hat ja später bei der Zeitreise auch gesehen, er war ja bei der Army. Also er ist ja eigentlich ein waschechter Soldat, ne? Also ein Kämpfer war er schon immer. Und jetzt musste er halt, ich sag mal, lernen und verstehen, dass da noch ganz andere Monster sind, als die, die er vielleicht im Krieg, denen er im Krieg gegenüberstand. Und ich glaube, wenn du so ein Army-Typ bist, also egal welche Armee, wenn du so ein richtiger Armeeboy bist und das so richtig lebst, dann kriegst du das auch nicht raus, auch privat nicht. Und ich meine, man hat ja am Anfang halt gesehen, ne, liebevolle Familie und alle waren glücklich. Ich meine, später hat man auch rausbekommen, dass die beiden ja auch Probleme hatten, ne? Also Mary und John. Aber ich sag mal, wie eine normale Familie das halt immer mal haben kann, nicht in diesem Ausmaß. Und ich glaube einfach, der Verlust durch Mary hat dann dieses, ich sag mal, dieses emotional-menschliche in ihm gebrochen. Da ist dann quasi...
Ja, und dann hat er ja quasi komplett rot gesehen und hat diesen Tunnel
genau bekommen. Da ist einfach nur noch der Kämpfer rausgekommen, der Rache will. Und meiner Meinung nach gibt's ja eigentlich auch nur zwei Szenen, sag ich mal, also so richtige Szenen, wo man dann auch mal die emotionale Seite sieht. Also wirklich die, wo er auch sagt, ich habe alles falsch gemacht und es lief nicht so, wie es war. Ne? Zum einen die Szene, oder ich meine, mehr Liebe kannst du eigentlich nicht zeigen. Ne? Er hat ja die Rache über Bord geworfen. Das Einzige, was ihn noch am Leben und gehalten hat und seinen Trieb gefüttert hat, den Gelbäugigen zu töten, und hat sich am Ende dafür entschieden, dem Gelbäugigen sein Leben zu geben, um das seines Sohnes zu retten. Ne? Ja. Also er hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was er eigentlich, ne, wollte, und hat dem, der seine Frau getötet hat, ja auch noch den Gefallen getan und sich selber geopfert. Und die zweite Szene halt, ne, mit der Wunschperle, wo er dann halt erkennen muss, was aus seinen Söhnen geworden ist. Und sich dann eingestehen, dass das nie das war, was er wollte. Und dass er so in seinem Wahn war, dass er nicht gesehen hat, weil ich glaube, für ihn war halt immer so, wenn ich den Gelbäugigen habe, habe ich meine Rache und dann können wir endlich ein normales Leben führen. Und ihm war nicht bewusst, was das für Auswirkungen darüber hinaus hat.
Ja, und er sagt ja auch irgendwann mal, ich glaube, es ist Staffel 2, es ist ziemlich, ja doch, Staffel 2, wo er auch zu Sam sagt, dass es jetzt nicht das Leben ist, das er für ihn eigentlich gewollt hätte. Ne? Ja. Also er hat ja auch ein College für ihn angelegt und hatte eigentlich andere Pläne. Klar, natürlich, dann kam der Gelbäugige und hat Mary getötet. Ja, in der Szene, finde ich, kommt auch so ein bisschen raus, dass es ihm wirklich leid tut, dass es alles dahin ging, wo es letztendlich hinging. Aber das ist halt selten, dass er erstens mal selbst, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ein bisschen Kritik an seiner Erziehungsweise übt und dass er da selber auch sagt, dass es vielleicht nicht unbedingt immer so toll war,
wie es ist. Ja,
für ihn war. Aber trotzdem sieht er es als notwendig an, dass es so gekommen ist.
Richtig, weil für ihn war Schwäche zeigen, verlieren.
Ja.
Er musste stark sein, um sein Ziel zu erreichen. Und welcher Vater, welche Mutter würde sich nicht das Leben wünschen, was Sam eigentlich vorhatte? Weißt du, was ich meine? Jeder Elternteil wäre stolz, wenn der Sohn nach Stanford kann, um Anwalt zu werden. Und ja. Und ich glaube, tief in seinem Innern wollte er das auch. Aber er wollte es sich auch nicht eingestehen, weil er...
Ja, der war dann so verbissen.
Ja, nicht nur das.
Auf diese Rache.
Er muss sich ja dann auch eingestehen, dass sein Weg der falsche war. Und wenn dein Ego halt im Weg steht durch sowas, dann siehst du das, dann siehst du das halt auch nicht, erst wenn es zu spät ist. Siehe, Dean liegt im Krankenhaus oder solche Geschichten halt, ne?
Ja. Ja, das ist halt, also wenn wir mal zum moralischen Kompass kommen von den beiden, also von John und Bobby. John lebt nach dem Prinzip Familie über alles, aber halt wirklich auf die ganz krasse Art und Weise, weil das alles, das meint auch wirklich alles. Das bedeutet Lügen.
Zu jedem
das
Preis.
Das bedeutet Manipulation. Lügen, Manipulation, Selbstaufgabe. Das alles ist dieses alles. Wobei Bobby da eher differenzierter rangeht. Der ist eher nach dem Motto, das Richtige tun, auch wenn es schwer ist. Ne? Also, der widerspricht den Jungs auch mal, um sie wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Er setzt aber auch Grenzen. Und er denkt gleichzeitig strategisch und aber auch moralisch. Also da ist nicht so, dass auf Teufel komm raus, das muss jetzt so und so gemacht werden. Also Bobby, der kennt Grautöne, wobei Johns Welt schwarz-weiß ist.
Ja, vor allem denkt Bobby auch familiär. Ja. Wenn die beiden mal wieder ihre Krise haben oder so, ne, und Dean sagt, ich scheiß drauf, was Sam, und dann ist Bobby halt auch der Vater, der sich da hinstellt und sagt, ne, jetzt ist Feierabend, das ist dein Bruder, du hast nur diesen Bruder und ihr liebt euch und hört auf euch, ne, hört euch auf, wie kleine Kinder zu verhalten, ihr müsst zusammenhalten und nicht gegeneinander arbeiten, ne. Während ein John ja gesagt hat, ja, dann geh doch, wenn du gehen willst, aber komm nie wieder zurück. Ja. Und selbst als Sam die Hölle losgelassen hat, Lucifer losgelassen hat, ja, selbst da hat er als Papa hinter ihm gestanden und hat ihm den Rücken gestärkt, trotz seiner Fehler, die er begangen hat. Und das macht für mich halt einen vernünftigen Papa aus. Ein fühlenden Vater, einen emotionalen Vater.
Ja, ja. Wie gesagt, auf die Definition eines Vaters gehen wir nachher noch näher ein.
Okay, Ijit.
Ja. Ja, also kann man im Prinzip sagen, dass John seine Söhne zu Überlebenden macht und Bobby hilft ihnen, Menschen zu bleiben. Also ich würde sagen, Der eine, der haut voll rein, der andere steuert da ein bisschen dagegen und passt eben auf, dass die doch nicht nur so soldatenmäßig drauf sind, sondern dass sie wirklich noch menschlich bleiben oder ja. auch wieder werden.
Er hat die Menschlichkeit in den Jungs bewahrt, ja.
Genau, genau. Und vielleicht ist das ja gerade, ja, das Interessante in der ganzen Geschichte von Supernatural, weil im Prinzip ist Supernatural ja eine Familiengeschichte.
Ja.
Stimmst du mir dazu?
Ne? Wenn man bis zum Ende guckt, sowieso.
Ja. Und Sam und Dean, die tragen halt beide Vermächtnisse in sich. Das von John und das von Bobby. Ne? Den Krieger und den Sohn. Und irgendwie geht eigentlich alles nur darum, dass sie ständig versuchen, beides miteinander in Einklang zu bringen oder in ihrem Leben zu vereinbaren.
Ja, Krieger und
mal
gute Menschen
mal
sein.
Schlechter. Genau. Was nicht einfach ist.
Wäre es für dich einfach?
Nee, ich glaube nicht. Ich meine, du musst jetzt erstmal so. Also den Haupteinfluss in den wichtigen Jahren, wo sich eine Person entwickelt, hatte ja John. Ne? Ja. Und wenn du das jahrelang so eingetrichtert bekommst oder so vorgelebt bekommst, dann machst du nicht einfach auf den Fingerschnippen hin plötzlich alles anders.
Ja.
Ne? Und klar kannst du dazulernen, weil wir wissen ja, man lernt immer aus. Wie ein guter Freund von mir mal gesagt hat. Aber das dann wirklich auch immer vielleicht anzuwenden, ist dann, glaube ich, nicht so einfach.
Ja. Ich habe gestern einen schönen Spruch dazu gehört. Nicht bei Akte X.
Sondern
Stargate. Ja, genau. Ja.
Siehst du?
Die Jungen tun nicht immer das, was man ihnen sagt. Und das trifft ja auf Sam eigentlich zu, ne?
Ja.
Er hat ja schon im jungen Alter nicht so richtig getan, was man ihm sagt. Hat ein Monster am Leben gelassen.
Ne? Genau, genau. Hat Sachen hinterfragt.
Ja. Aber ich denke mal,
zum Problemkind.
Ja, aber ich glaube, also man muss ja auch ein bisschen weiter zurückgucken, wenn man, natürlich sieht man immer nur kleine Ausschnitte oder Rückblicke in einzelnen Folgen, aber es scheint ja so, als wäre Bobby ja schon früher da gewesen, weißt du, wie ich meine? Und wieder, ne, bestes Beispiel mit dem Baseballspielen. Und sie hatten ja als Kind dann halt schon den coolen Onkel Bobby, der mit denen normale Sachen gemacht hat, weißt du? Und vielleicht ist das auch der Grund, der Sam so ein bisschen geprägt hat. Weil er durch Onkel Bobby halt die andere Seite kennengelernt hat, die des normalen Lebens. Und dass das halt schon in jungen Jahren abgefärbt hat und so ein bisschen auch den Weg geebnet hat. Ich meine,
und
bleibt immer.
Dean aber gar nicht durchkam, weil Dean wusste, er muss genau das machen, was John sagt.
Ja, gut.
Er hat es vielleicht gar nicht zugelassen.
Das hatten wir ja schon.
Wohler zu fühlen.
Ja gut, aber wir hatten das ja schon in den ersten Folgen vom Podcast. Dean hat ja auch, ich sag mal, nicht so die Wahl gehabt. Ein Dean wurde ja von Anfang an gedrillt, da war Sam noch ein Baby. Und wurde direkt in diese Rolle, ne, du bist der große Bruder, du musst aufpassen. Und für ihn war das
parentifiziert.
Ja, danke. Parentifiziert. Und ein Sam ist einfach so groß geworden als der kleine Bruder. Er kannte das ja gar nicht, ich sag mal, in dem Sinne, für irgendwas Verantwortung zu übernehmen, außer vielleicht für sich selbst. Während ein Dean Verantwortung für seinen Bruder haben musste und ein John hatte eigentlich Verantwortung für die beiden. Klar soweit?
Klar soweit.
Okay. Schön.
Ja.
Fahren Sie fort.
Wohin? Ja, die beiden Vaterrollen halt unterscheiden sich, haben wir jetzt eigentlich schon alles geklärt. Die Vaterrolle von John, strenge Pflicht und Trauma. Und die von Bobby, emotionaler Halt und moralischer Kompass. Jetzt, was sind aber die Auswirkungen auf die beiden Jungs? Das müssten wir vielleicht auch noch mal kurz betrachten. Also, Johns Vaterrolle führt bei Dean dazu, dass er ein extremes Pflichtgefühl entwickelt, dass er eben, wie schon mehrmals erwähnt, der Soldat ist und der Beschützer von Sam. Deswegen unterdrückt er auch eigene Bedürfnisse, weil immer an erster Stelle für ihn steht, dass es Sam gut geht. Und seinen Wert definiert er über Loyalität und Opferbereitschaft. Also Dean, ja, ist übernimmt quasi die Denkweise von John fast vollständig.
Ja.
Sam fühlt sich dagegen eingeengt und fremdbestimmt, wird deswegen zum Rebell, kämpft aber auch mit Schuldgefühlen, weil er eben aus dieser Familiensituation raus wollte. Und ja, er entwickelt eben den Widerstand gegen den Erziehungsstil von John. Die Auswirkungen von Bobby dagegen sind, dass Dean sich erlaubt, verletzlich zu sein. Also Bobby gibt ihm ja Bestätigung unabhängig von der Leistung. Das war ja bei John anders.
Ja. Ne? Ja.
Was jetzt eben gerade anstand. Und bei Bobby war das halt nicht so, ne? Weil eben wieder dieses Menschliche da rauskommt oder da durchkommt.
Ja.
Und der zeigt ihm eben auch, dass Familie nicht bedeutet, dass man immer in irgendeiner Pflicht steht, irgendwas zu tun, sondern dass es da um Zusammenhalt geht. Also es ist quasi, ja, so ziemlich, würde ich jetzt mal sagen, der Erste, bei dem Dean nicht Soldat sein muss, sondern einfach in Anführungsstrichen ein Sohn sein darf.
Ja.
Wenn man das so formulieren möchte.
Er gibt den beiden ja auch Halt, ne? Und er kritisiert sie zwar,
ja,
aber er verlässt sie nie, ne? Er ist eigentlich der Vater, den sie halt immer gebraucht haben. Hätten. Er sagt ja auch selber, ne? I adopted two boys and they grew up great. Mhm. Also Bobby war für mich so der emotionale Vater und John war einfach der Soldatenvater, der Drill Sergeant.
Ja, richtig. Genau, der Drill Sergeant. Ja. Und eben die Vaterrolle von Bobby bedeutet für Sam, dass er nicht dafür beurteilt wird, für seine Andersartigkeit. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Und Bobby fördert auch dieses moralische Hinterfragen, was Sam immer an den Tag legt. Ne? Also, da würdest du nie hören, irgendwie so nach dem Motto, scheißegal, das ist ein Monster, ist ein Monster, sondern Bobby erlaubt das, in Anführungsstrichen, dass man eben auch mal so denken kann. Also er akzeptiert Sam eigentlich so, wie er ist. Nicht nur als Jäger, sondern komplett als Mensch mit seinen ganzen Eigenheiten.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem möchte ich John nicht absprechen, dass er halt, ne, seine Kinder nicht geliebt hat oder falschen Gründen, sage ich mal, er hat aus den richtigen Gründen die falschen Entscheidungen getroffen. So würde ich sagen. Mhm. Ja.
Weil eben dieses Trauma dazu geführt hat, dass er nichts anderes mehr gesehen hat.
Ja, ja, genau. Er war halt blind, diese Rache. Blind vor Rache, ne? Ja. Mhm. Ich meine, von außen, als Außenstehende, diese zwei Rollen zu betrachten und darüber zu reden und sich darüber eine Meinung zu bilden, ist natürlich einfach, solange man nicht selber in so einer Situation stehen würde. Die Frage ist halt, wenn du in so einer Situation wärst, wer sagt dir, dass du nicht auch wie John werden würdest?
Das kann ich nicht von der Hand weisen. Also das wahrscheinlich würde ich eventuell genauso durchdrehen.
Ja,
das, also, dass das ich nur ist noch halt, das eine im Kopf habe, das ist ja auch nicht als Vorwurf gemeint. Wir analysieren hier.
Genau, ne? Ja. Ich wollte das nur.
Ich jetzt sage, John ist ein Arschloch, ich mag den nicht. Um Gottes Willen.
Er war definitiv für das, was er getan hat, kein guter Vater. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Weil das, was die Kinder gebraucht hätten, haben sie nicht bekommen.
Genau. Da kommen wir jetzt eben zu der Frage, die ich stellen wollte, wo wir drüber diskutieren können. Ob man den einen der beiden als besseren Vater bezeichnen kann?
Ja. Auf jeden Fall. Also, ja, der, wie gesagt, der bessere Vater ist für mich definitiv Bobby. Weil, klar, Kinder brauchen Struktur, natürlich, damit sie sich vernünftig entwickeln, ja, und keine was weiß ich, Gangmitglieder werden oder irgendwelche Assis, ne? Also klar, Kinder brauchen Grenzen, müssen Respekt und sowas lernen und brauchen Struktur, aber Kinder brauchen vor allem Liebe.
Ja.
Ohne Liebe können Kinder nicht wachsen. Und deshalb kann für mich eigentlich Bobby nur die richtige Wahl sein.
Genau, also wenn man es aus bindungspsychologischer Sicht betrachtet, ist es so richtig. Da wird ein guter Vater so definiert, dass er den Kindern emotionale Verlässlichkeit bietet, Sicherheit, Akzeptanz unabhängig von Leistung und Raum für eigene Identität. Hier ist Bobby ganz klar vorne.
Da ist nicht ein Punkt, der auf John zutrifft.
Ja, pass auf. Ja. Bobby ist immer präsent. Bobby hört zu. Der setzt Grenzen ohne Liebesentzug und erlaubt eben diese Individualität. Klar, John, wie du schon sagst, da ist gar kein Punkt jetzt dabei, der auf John zutrifft. Der ist oft abwesend. Der knüpft Anerkennung an Leistung. Kommuniziert Liebe indirekt, also über Training, Vorbereitung und Härte. Wo aber halt ein normal fühlendes Kind vielleicht nicht merkt, dass das Liebe ausdrücken soll, ne? Wenn er das macht. Und er duldet wenig bis gar keinen Widerspruch.
Deswegen ist Dean ja auch, wie er ist.
Genau, genau. Also entwicklungspsychologisch ist Bobby also die gesündere Vaterfigur.
Ja. Mit einem Tropfen, ich habe das Wort verloren, sarkastischem Humor.
Ja, den wir alle so lieben.
Ja.
Man muss aber den Kontext auch beachten, ne? Man darf den Kontext nicht unter den Teppich kehren. John erzieht seine Kinder in einem Überlebensszenario.
Stark.
Ja. Er glaubt, dass Nachsicht tödlich sein kann, was richtig ist in der Welt, in der die leben. Es ist nicht so, dass ihm die Liebe fehlt. Es ist eher so, dass das Trauma, was er nie verarbeiten konnte oder was von ihm Besitz ergriffen hat, dass das eben alles bestimmt. Der erzieht aus Angst, also er erzieht die Jungs aus Angst, dass ihnen was passieren könnte. Und dadurch wird er eben so zum Controletti. Hier ist das Wort wieder für dich.
Wuhu!
Ja?
Okay.
Man kann dann sagen, gut, das alles erklärt uns, warum John ist, wie er ist, aber es macht ihn nicht automatisch zu einem guten Vater.
Jetzt meine Frage an dich.
Bitte.
Wenn John die Rache beiseite geschoben hätte, von Anfang an, und gesagt hätte, meine Kinder brauchen mich, meine Kinder brauchen Liebe, meine Kinder brauchen einen Vater, sich die Kinder gepackt hätte, abgehauen wäre und ein normales Leben hätte mit denen gelebt. Ja? Wäre es meiner Meinung nach vielleicht gar nicht so weit gekommen, wie es dann natürlich gekommen ist. Also ich glaube, John, sein Verlangen nach Rache hat Sam auch erst in die Arme des Gelbäugigen geführt. Natürlich wissen wir später, es war alles geplant, dies, das, ja. Aber ja. Was wäre, wenn ein John einfach gesagt hätte, ich packe meine Sachen und gehe, weil jetzt muss ich meine Kinder schützen?
Dann wäre die Folge nach, dann wäre die Staffel nach der ersten Folge oder wäre die Serie nach der ersten Folge fertig gewesen.
Wenn wir jetzt von der Serie ausgehen, natürlich. Aber mir geht es jetzt eher ums Szenario, was wäre aus den Kindern geworden? Ja. Wäre der Gelbäugige überhaupt nochmal auf die Bildfläche getreten oder hätte der sich mit seiner anderen Kinderarmee da beschäftigt? Weißt du, was ich meine? Weil es stand nie fest. Ja, aber es stand ja nie fest, dass Sam der Auserwählte ist, weil eigentlich war Sam ja tot, ne? Als er das Messer in den Rücken bekommen hat.
Ja, richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass der Gelbäugige wieder irgendwie auf den Plan gekommen wäre. Und dann wäre es scheiße gewesen, weil dann wären sie nicht vorbereitet gewesen. Ne? Deswegen, so zum Überleben, hat es alles so sein müssen, wie es war von der Erziehung.
Ja gut, am Ende wissen wir ja, warum es so war. Aber das ist halt so die Frage, die ich mir gestellt habe. Ne? Was wäre, wenn er einfach gesagt...
Was meinst du denn?
Ja, wissen tue ich gar nichts. Wenn ich es wissen würde, würde ich mit dir nicht diskutieren. Da würde ich dir sagen, das ist so.
Sag ja, was meinst du denn nicht? Was weißt du denn?
Also den Ausgang weiß ich nicht, natürlich nicht. Es hätte alles passieren können. Aber die Entwicklung der Kinder wäre vielleicht eine andere gewesen. emotional. Die wären liebevoll. Also wenn er sich wirklich entschieden hätte und hätte gesagt, meine Kinder brauchen mich jetzt, sie haben nur noch mich. Und also natürlich, ich denke mal, die Vorsicht, die Angst, dass immer noch was sein könnte, ja, so wie Dean, als er sich dann versucht, an ein normales Leben zu gewöhnen, ne? Er war ja trotzdem immer vorsichtig, hat aufgepasst und so. Das wäre natürlich nie richtig weggegangen. Aber wenn er sich vielleicht mehr darauf konzentriert hätte, seine Kinder in Sicherheit großzuziehen, ich denke, dann hätte ein Dean vielleicht auch eine schönere Kindheit oder einen schöneren Lebensstart gehabt. Unabhängig davon, ob trotz der Monster und so auf dem Plan stehen, klar.
Ja, das ist keine Frage. Also wenn er das gemacht hätte, dann hätten die ja eine, gut, normale Kindheit, insofern es möglich ist, wenn sie eben die Mutter verloren haben. Ne? Aber ja, auf jeden Fall.
Er hätte sie ja trotzdem trainieren können.
Ja, und sie hätten einen sichereren Hafen gehabt. Sie wären ja, nicht ständig von A nach B gezogen und dann wieder nach D über C und keine Ahnung.
Sie hätten auf die andere Seite ziehen können, normal zur Schule gehen können, am Wochenende hätte er ihnen Jagen beibringen können, Training beibringen können, damit sie sich, ne, falls nochmal was kommt, wehren können oder wie auch immer. Aber die Kinder hätten trotzdem, abseits von dem Ganzen, vielleicht ein halbwegs normales Leben führen können als normale Kinder, die zur Schule gehen, die eine Freundin haben, die Scheiße bauen und ihre Erfahrung sammeln, die sich zanken, weißt du, die mit Papa abends einen Film zusammen gucken, die mit Papa am Esstisch sitzen und lachen. Der Papa, der tröstet, weil die erste Freundin einen verlassen hat. Also all diese Dinge haben die ja nie erlebt.
Ich wollte gerade sagen, aber glaubst du, ein Dean, wenn der seine erste Perle hat, sagt dann am Wochenende zu ihr, nee, du, sorry, ich kann nicht, ich habe Papa-Bruder-Programm und geht dann trainieren?
Das weißt du ja nicht, weil du weißt ja nicht, wie er sich entwickelt hätte.
Ja.
Aber er wäre ja eine ganz andere Persönlichkeit geworden. Mit so viel Liebe und Zuneigung, die John ja eigentlich hätte aufbringen können, wäre das ja ganz andere Buben geworden. Ich meine, alles spekulativ, natürlich, aber dafür machen wir ja solche Folgen.
Vielleicht sollen wir ja doch mal so eine Fanfiction schreiben. Was wäre, wenn? What if?
Oder wir lassen uns einfach mal ein paar Fanfictions dazu schicken und reden dann darüber, wenn jemand Interesse hat.
Ja gut, ja, immer her damit.
Immer her damit.
Also vergleichen wir noch mal, also bei John ist es ja keine Frage, er liebt seine Jungs, ne? Bobby liebt sie auch. Der eine zeigt es offen, der andere aber eher selten. Dann John erzeugt halt viel Druck, was Bobby eher weniger tut. Und emotional verfügbar ist Bobby deutlich mehr als John. Ne? Also nochmal zur Frage wegen dem besseren Vater. Das kommt da eben auch ein bisschen drauf an, wie man das Wort gut interpretiert. Also wenn gut bedeutet, wer die emotionale Entwicklung besser unterstützt, dann ist es ganz klar Bobby.
Ja.
Wenn gut aber bedeutet, dass man sie aufs Überleben vorbereitet, dann war John effektiver. Ja, also ich glaube, emotional sind wir uns alle einig, logischerweise Bobby.
Stell dir mal eine Welt ohne Emotionen.
Wir wollen John. Nee. Wir wollen John jetzt nicht vorwerfen, dass er seine Kinder nicht geliebt hat, weil das hat er definitiv.
Ich sage, er hat aus den richtigen Gründen die falschen Entscheidungen getan. Genau.
Ja, genau. Ja, also Bobby wirkt als bessere Vaterfigur, nicht weil er fehlerlos ist, sondern weil er seine Liebe nicht an Härte koppelt, was eben John macht. Aber wir wissen trotzdem, dass John auf seine Art auch ein guter Vater war.
Ja, wie gesagt, er hat sein Leben für Dean gegeben. Ich meine, mehr kannst du als Vater nicht machen, ne?
Ja, richtig. Genau.
Aber war das dein Fazit?
Das war mein Fazit.
Okay, dann habe ich noch...
Willst du noch ein Fazit hinzufügen?
Nee, ich hab noch einen kleinen Bonus, der mir gerade so durch den Kopf schießt. Hast du nicht so... Haben wir nicht so einen kleinen, abwesenden, narzisstischen Papa so ein bisschen außen vor gelassen und vergessen?
Meinst du dich?
Ja. Ich bin der ich bin.
Du meinst Chuck?
Ja, natürlich.
Ja,
gerade zum Ende hin hat, als er sich dann geoutet hat, wer er ist,
ja,
ging bei Dean ja nochmal alles von vorne los, ne? Ich kenne das schon, ein Vater, der seine Kinder im Stich lässt. Und er hat das ja alles wieder auf sich projiziert. Und ich meine, wenn du es jetzt im ganzen Großen betrachtest, sind wir ja alle die Kinder von Gott. Und er war ein narzisstisches Arschloch.
Ja, aber ich glaube ja nicht an den.
Aber in der Serie ist er ja da.
Ja, in der Serie ist er da, okay, ja. In der Serie muss ich an ihn glauben, da sehe ich ihn ja.
So, und da ist er halt, ich sag mal, wieder ein Vater, der seine Kinder enttäuscht, in dem Sinne jetzt, ne, gerade am meisten Dean. Sam ist ja immer noch der so, oh mein Gott, es gibt einen Gott und Dean ist, der scheißt ja drauf, dass das Gott ist, der da vor ihm sitzt, sondern der ist genauso enttäuscht und verletzt von ihm wie von John.
Ja.
Wenn man jetzt mal außen vor lässt und ganz zum Ende springt, wo dann halt rauskommt, ne, dass alles geskriptet war und das waren seine Lieblinge und er steht halt auf Drama und so, hat er ja nichts anderes gemacht.
Also hat er quasi John, also hat er die Rolle von John als sein Abbild geschrieben.
Ich finde, wenn wir jetzt wirklich
also
von Vaterrollen,
aber
genau, wenn wir von Vaterrollen sprechen, finde ich ihn sogar noch schlimmer als John. Mhm. Wenn man jetzt aufs große Ganze guckt, was er alles zugelassen hat, geschehen lassen hat, nicht nur mit Sam und Dean, sondern das Ganze drumherum, ja, während Millionen Menschen in seinem Namen sterben, ne, die ihren Vater anbeten und so, er ist ja schon wirklich ein Narzisst.
Auf jeden Fall. Und also John war auch wirklich nie egal, was mit seinen Kindern ist.
So ist es.
Ne? Also das von dem her.
Und ein Gott hat's nur
auch nicht.
Gott hat's halt nur gespielt, ne? Also er hat's getarnt unter, ich habe euch den freien Willen gegeben und aber ein also Gott als fühlendes Wesen habe ich da nicht gesehen. Er hat's gut geschauspielt, nee, aber
das war nur ein Puppenspieler, der da für seine eigene Belustigung.
Jetzt könnte man natürlich so weit gehen und sagen, ja gut, er ist Gott, er ist das Omega, ne? Er ist das Alpha und vielleicht hat er gar keine Emotionen, aber wir haben ja anhand seiner Schwester gemerkt, auch die können Emotionen empfinden, ne? Als sie dann angefangen hat, das Leben zu genießen, die Menschen zu lieben und die Natur, fragt man sich dann halt, ne, wer war halt der Schlimmere? Und dann hätte ich gesagt, Platz 3 oder Platz 1, der schlimmste Gott, dann John und Bobby auf jeden Fall, der kriegt eigentlich gar keinen Platz, weil er ist ja eigentlich nicht schlimm.
Nee, der ist ja kein schlimmer Vater.
Deswegen, ja.
Bobby.
Ja, ich dachte, das werfe ich mal als Bonus rein.
Ja, nee, das ist auch ganz gut, dass du das mit beleuchtest.
Ich glaube, das erste Mal, wo Gott Gefühle gezeigt hat, ist halt vorletzte Folge, ne?
Ja.
Das ist, er ist halt der ultimative Vater, ne? Der Schöpfer. Ja? Er stellt die Erwartungen und er will, dass halt alle seiner Story folgen. Und da haben wir eigentlich wieder das Beispiel. Bei John war es halt so, ne? John wollte, dass man ihm folgt. Der Rebellierende war Sam. Und Gott wollte, dass man folgt. Und da haben aber beide rebelliert gegen Papa und haben gesagt, wir spielen das Spiel nicht mit.
Ja.
Team freier Wille. Ne? Also ich sag mal, John liebt falsch, Bobby liebt richtig und Chuck liebt seine Geschichte mehr als seine Kinder, in Anführungsstrichen.
Chuck liebt sich, ja.
Er ist eigentlich der schlechteste Schriftsteller, den es gibt, aber er denkt ja, er ist die geilste Sau.
Ja, richtig.
Auf dem Planeten. Ja, deswegen. Ja. Das wollte ich noch loswerden.
Ja, danke für den Beitrag. Dann kommen wir jetzt zu den Fanhinweisen. Wir hatten euch ja wieder gefragt oder gebeten, uns Einsendungen zu schicken zu ein paar Stichpunkten. Ich habe da aus den ganzen Einsendungen jetzt immer nur eins rausgesucht.
Ja.
Und wir fangen jetzt einfach mal an. Die erste Frage war, welche Vaterfigur hatte für dich den größten Einfluss? Was meinst du, Ronald?
Ja, Bobby.
Was die meisten geschrieben haben.
Ja, bestimmt Bobby. Hm? Bobby.
Bobby, Bobby,
Bobby. Ja, Bobby war ja auch am präsentesten. Wobei, nein, ich glaube, die meisten werden John sagen, weil, ne? Dean ist ja wegen John Dean, sag ich mal.
Richtig. Also hier die Einsendung, die ich rausgesucht habe, da wird geschrieben, ich denke schon John, da er die Brüder ja in der Kindheit geprägt hat und ihnen die Art zu leben gezeigt hat. Er hat Dean gesagt, er soll auf Sam aufpassen und das hat eigentlich Deans ganzes Leben bestimmt. Richtig.
Ja.
Vielleicht hat er Sam weniger beeinflusst, zumindest wollte Sam sich dem Einfluss entziehen, also wo er dann beispielsweise eben studieren gehen wollte. Wobei Bobby dann aber wiederum der Ersatzvater der Brüder war, der für die beiden da sein wollte, da er keine eigenen Kinder hat und besonders nach Johns Tod eben die Hauptbezugsperson für die zwei geworden ist. Ob er sie aber wirklich anders aufgezogen hätte, ist fraglich, da er ja ebenfalls Jäger ist. Es wäre aber vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, da der Schrottplatz zumindest ein konstanter Ort gewesen wäre und quasi fast wie ein Zuhause.
Und die Emotionen darfst du nicht vergessen.
Die Emotionen darfst du nicht vergessen, ja. Die stand jetzt hier nicht drin, aber ja, das stimmt.
Ich meine, geformt hat John sie natürlich, der hatte den größeren Einfluss. Aber Bobby hat sie halt noch mal ein bisschen umgelenkt, sage ich mal.
Ja, der hat sie dann eben wieder
die Knete,
menschlicher behandelt.
Die Knete war noch ein bisschen weich und Bobby hat noch ein paar
bisschen gedrückt.
Ja, genau.
Ein paar Dellen rausgeformt.
Genau,
ja, genau. Genau. Sonst noch was zu diesem Punkt von dir?
Nö, ich lag
also ich eigentlich. Bin auch der,
ja.
Ich bin auch der Meinung, dass John der größere Einfluss war, aber Bobby dann eben fürs Feintuning dann noch zuständig war.
Ja, also genau. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, John hat sie mehr negativ beeinflusst für die Entwicklung und Bobby hat dann positives Feintuning gemacht.
Ja. Ja, gerade auch was Emotionen betrifft.
Genau.
So, kommen wir zum nächsten Punkt. Mhm. Wer hat versagt und wer ist über sich hinausgewachsen?
Das ist eine böse Frage.
Soll ich zuerst vorlesen und wir diskutieren das dann?
Ja.
Ja? Okay. Schwer zu beantworten ist immer die Frage, wie man Versagen definiert. Wenn Versagen heißt, ein normales Leben zu zeigen und geben und haben, dann beide, weil die Brüder es bei beiden nicht hatten. Wenn Versagen heißt, keine Liebe zu geben, haben weder John noch Bobby versagt, denn beide haben die Jungs geliebt und hätten ihr Leben für sie gegeben. Nur das Zeigen dieser Liebe fiel halt sehr männlich aus, männlich in Anführungsstrichen. Da hat hier und da nochmal der weibliche Einfluss gefehlt. Bin ich vollkommen der Meinung.
Ja, ja, da haben wir halt diese Stereotype, ne?
Genau. Aber es gab Umarmungen, es gab Tränen bei Wiedersehen, es gab Family Don't End in Blood. Und da schreibt die Person, mein Lieblingszitat, so war und entscheidend für die Serie und auch für das richtige Leben. Definitiv. Sam und Dean wussten von dieser Liebe, nur war sie halt anders verpackt und hatten immer das Leben als Jäger übergeordnet. Das ist auch das Tragische. John wollte ein Familienleben, aber der Tod seiner Frau hat ihn aus der Bahn geworfen und somit wurde Rache wichtiger als alles andere. Ja.
Das Problem ist ja auch...
Also versagt, ich würde sagen, versagt hat niemand.
Nein.
Jeder hat auf seine Art was Gutes geleistet.
Ja, aber ne? Wie
der
gesagt...
Der eine tougher, der andere...
Die richtigen Gründe, die falschen Entscheidungen haben halt.
Ja.
Da haben wir es wieder. Ja. Und das Problem ist ja auch, du hast es ja gerade jetzt im vorletzten Satz gesagt, wenn du dein ganzes Leben so behandelt wirst und so lebst, ist es ja auch schwer, Emotionen zu erwarten von deinem Gegenüber, beziehungsweise damit umzugehen. Also selbst wenn ein Sam oder ein Dean gegenüber emotional gezeigt wurde, hey Jungs, ich liebe euch, ihr seid wie meine Söhne oder ihr seid mein, die können damit nicht umgehen, weil sie sie kennen es halt nicht.
Genau.
Sie kennen halt nur Kritik.
Zuzulassen.
Ja, sie kennen nur Kritik.
Ja.
Auch positiv, ja. Im positiven Sinne. Ja. Positive Kritik war für die der emotionale Part. Wenn mein Dad mich lobt, weil ich das Monster gut gejagt habe, dann war das seine Art zu sagen, ich bin stolz auf dich. Aber wenn mein Dad mir sagt, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, dann kann ich mit dieser Emotion nichts anfangen, nicht mit umgehen, weil ich sie nicht kenne. Ich habe sie nie empfunden, weil ich sie nie bekommen habe.
Ja, da bringe ich doch lieber wieder ein Monster um, dann weiß ich, dass mein Papa mich liebt.
Und da bin ich der Meinung, ist ein Bobby mehr über sich hinausgewachsen als sein John.
Ja, aber ich würde jetzt über sich hinauswachsen so definieren, dass man was leistet, was von vornherein niemand dir eigentlich zugetraut hätte, dass du das hinkriegst. Und ja. Ich hätte Bobby jetzt nicht so eingeschätzt, dass er das ganz überraschend so seine Liebe zu. Also, weißt du, wie ich meine? Ich denke mal, Bobby war schon immer so. Also, der ist nicht
aber
in dem Sinn über sich hinausgewachsen.
Doch, finde ich schon. Ich finde, auch ein Bobby hat ja, emotionale Momente gehabt, ja, wo er wirklich seinen Emotionen freien Lauf gelassen hat, ne, und dann sagt, ich liebe dich, Junge, wie meinen eigenen Sohn. Und der hat das, sag ich mal, zu seinen Lebzeiten getan und ist auch über sich hinausgewachsen und ist emotionaler geworden. Natürlich immer noch auf seine Art. Auf diese trockene, kalte, aber ich finde schon, dass er mit der Zeit emotionaler geworden ist. Ein John mag auch über sich hinausgewachsen sein, aber erst als es zu spät war, denn er war schon tot.
Ja. Wenn man das so sieht, stimme ich dir zu. Aber wie gesagt, ich würde das so definieren, dass jemand ganz überraschend komplett was gebracht hat, womit nie jemand gerechnet hätte. Und so hätte ich eben Bobby nicht eingeschätzt. Also ich hätte nie gedacht.
Nein, ich verstehe
dich. Wow, der kann ja emotional sein. Weil,
aber ein John hat für mich das Typische, was wir alle in meinem Leben sagen. Erst wenn es zu spät ist, sehen wir ein, dass wir was ändern müssen.
Ja.
Oh,
ja.
Und bei John ist es halt erst passiert, ne, zum Beispiel mit der Wunschperle, ne, wo er dann gesehen hat, was passiert ist und er konnte es nicht mehr ändern. Weil der Drops war gelutscht, er war ja eigentlich schon tot in der Zeitlinie und aus den Kindern ist das geworden, was aus den Kindern geworden ist. Er hat es eingesehen, aber der Drops war gelutscht. Aber ein Bobby hat es über die ganzen Jahre hin getan und gemacht und gelebt und versucht, den Jungs irgendwie auch zu zeigen, dass er sie liebt und hat Momente gehabt, wo er auch dann emotional rausgekommen ist und die Jungs umarmt hat und gesagt hat, ich liebe euch wie meine eigenen Kinder und weißt du, wie ich meine? Nicht erst, nachdem es zu spät war, weil er wusste, ich gehe jetzt drauf. Mhm. Und deswegen ist ein Bobby für mich, also versagt hat für mich keiner, nein, aber ein Bobby ist für mich, ich sag mal, mehr über sich hinausgewachsen als ein John. Weil du kannst für mich natürlich nur über dich hinauswachsen, wenn du lebst. Wenn du tot bist, kannst du gar nichts. Damit hat er, also Bobby, für mich glasklar hier triumphiert. Ja.
Okay. Da kommen wir zum nächsten und letzten Punkt. Ist Abwesenheit manchmal schädlicher als falsche Nähe?
Oh. Mhm. Da kann ich nur meinen eigenen Senf dazugeben.
Gibt dazu.
Also jetzt aus meiner eigenen Sicht habe ich mir eigentlich mehr Anwesenheit von meinem Vater gewünscht, immer. Und habe um diese Anwesenheit auch gekämpft, gebuhlt, wie auch immer, um versucht, ne, es ihm recht zu machen, nur damit er mir immer sagt, ich bin stolz und bla bla bla. Und jetzt mit 38 muss ich mir leider eingestehen, dass mir die Abwesenheit besser getan hätte. Weil sie halt mir selber viele Dinge und Momente genommen hat, die ich hätte vielleicht schöner haben können oder anders machen können oder die meiner Persönlichkeitsentwicklung besser getan hätte. Weißt du, was ich meine? So dass ich keine Daddy-Issues habe und die auf mich übertrage und dann selber mitnehme. Deswegen hätte ich gesagt, die Abwesenheit, also für mich wäre die Abwesenheit nicht schädlicher gewesen, sondern ich glaube manchmal sogar besser gewesen. Weil ich merke es heute, wo ich die Abwesenheit selber für mich in Kauf genommen habe, dass es mir damit besser geht.
Okay. Ich sag gleich noch meine Meinung dazu. Ich lese erstmal noch eine Einsendung vor. Ich finde die Frage schwer auseinanderzunehmen. Ich glaube schon, dass die Jungs beide brauchen, egal wie der Einfluss ist, weil es eben ihre engsten Bezugspersonen sind. Aber als ich so über alles nachgedacht habe, habe ich mich kurz gefragt, was Crowley so für eine Rolle für Dean gespielt hat, gerade da, als er durch das Menschenblut immer menschlicher wurde.
Crowley existiert in unserer Podcast-Serie noch nicht.
Okay, dann nehmen wir das wieder raus. Raus, okay. Ich finde...
Und ich hätte aber... Crowley. Ja, aber um das kurz anzumerken, also meiner Meinung nach war Crowley für ihn eher wie ein Bruder. So wie Cass für ihn Familie war, ist Crowley, glaube ich, irgendwo auch Familie für ihn gewesen, aber auf brüderlicher Art, nicht auf, also nicht väterlich. Meine Meinung.
Okay. Ja. Jetzt meine Meinung dazu, zu der Abwesenheit schädlicher als falsche Nähe. Es kommt wirklich immer drauf an. Also wenn jetzt Abwesenheit kann auch ganz gut sein, weil falsche Nähe würde ich jetzt quasi so definieren, die Person kommt mir nahe, aber nur aus den falschen Gründen. Also um irgendwie sich selbst einen Vorteil zu erschaffen. Oder so. Also wenn es quasi John sich nur meldet, wenn er irgendwie Hilfe braucht bei irgendwas, dann ist es schädlicher, als wenn er wegbleibt, finde ich.
Ja gut, aber du kannst ja auch falsche Nähe definieren, indem du sagst, ich positioniere mich als der gute Daddy, damit ich nach außen hin gut dastehe, aber eigentlich interessiert es mich nicht.
Kannst du auch, aber das hat ja nie mehr. Ich habe immer wieder solche Sprachstörungen. Das hat ja nie jemand gemacht.
Nein, ich meine jetzt...
Wollte, ne?
Mir ging es jetzt nur um deine Definition.
Okay.
Ja. Aber ich meine, er war ja oft abwesend.
Ja.
Und ich finde, die Abwesenheit von John hat den beiden auf jeden Fall in mancherlei Hinsicht gut getan. Weil in den Momenten, wo John abwesend war, gab es halt auch viele Momente, wo, ich sag mal, Dean auch ein bisschen... mehr Menschlichkeit, mehr Emotionen gezeigt hat Sam gegenüber als großer Bruder. Weihnachten, das Feuerwerk, ne, wo er mit dem Feuerwerk überrascht hat, wo er ihnen ein Weihnachtsgeschenk besorgt hat, was es unter John halt nicht gegeben hätte. Und gerade in der Abwesenheit hat Dean meiner Meinung nach mehr schöne Dinge getan. Und somit finde ich, für die beiden war es schon positiv, dass John auch mal länger nicht da war. Für die Bindung.
Die Abwesenheit hat für das Zusammenwachsen der Brüder war das auf jeden Fall, war die besser.
Vor allem auf emotionaler Ebene, ja.
Genau, weil ich denke, wenn der öfter da gewesen wäre, wäre es eigentlich immer so gewesen, dass Dean der tolle Sohn ist, der alles macht. Sam ist die kleine Meckerzippe. Und da wären die beiden, Sam und Dean, vielleicht auch öfter gegeneinander gegangen, weil eben da dieser äußere Einfluss, der direkte Einfluss von John noch da gewesen wäre. Der ganz klar die Rollen verteilt. Dean ist mein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, toller Sohn und Sam ist der immer nur meckert.
Ja, plus ich glaube, diese ganzen schönen Dinge hätten mit John nicht stattgefunden. Also dieses...
Nee, hätten sie auch nicht.
Ne, diese familiären Sachen. Oh, Dad, können wir ein Feuerwerk machen? Nein, haben wir keine Zeit für. Wir haben Wichtigeres zu tun.
Weihnachten, egal. Vampire kennen kein Weihnachten.
Ja, wir haben kein Weihnachten. So. Wir haben kein Zuhause. Genau. So, weißt du, was ich meine? Und deswegen hätte ich da gesagt, ist die Abwesenheit schon positiv zu sehen und nicht schädlich. Bei Bobby wiederum, schwierig. Also schädlich auf kein positiv. Nein. Also die Abwesenheit, ne? Weil sie bei Bobby ja trotzdem sein durften, wer sie sind. Und deswegen sehe ich hier Abwesenheit. Genau, deswegen sehe ich bei Bobby die Abwesenheit eher als schädlich.
Wenn Bobby nicht da,
ja. Und Bobby hat auch nie falsche Nähe gezeigt. Und von daher, ich meine, hatten John auch nicht. Aber wie gesagt, die Abwesenheit zu John sehe ich schon positiv und zu Bobby eher, eigentlich negativ, weil es hat kein Nachteil für mich, meiner Meinung nach, wenn sie in Bobbys Nähe sind. Für die Entwicklung und für das Zusammenhalten, Zusammensein.
Und fürs eigene Wohlbefinden.
Ja, richtig. Ne?
Müssen wir auch noch erwähnen. Gut, dann sind wir damit auch durch.
Wobei Dean hatte ja auch den, wie hieß der noch, wo er in diesem Kinderhort da war, auf diesem Bauernhof, wo er da Scheiße gebaut hat. Erinnerst du dich an die Folge? Ja. Der hat ihn ja auch positiv geprägt. Also der war natürlich nicht andauernd anwesend, aber der hat Dean ja auch in der Jugend ein paar gute Moves mitgegeben, ne?
Ja.
Ich komme jetzt absolut nicht auf die Namen und auf die Folge, das ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Ja, ich gucke aktuell wieder und mir fällt jetzt erst mal auf, wie viele Dinge, die vielleicht eigentlich für uns so belanglos sind, aber jetzt im Podcast, wenn man so deeper reingeht, dass man viele Dinge übersehen, überhört hat.
Geht mir auch so.
Auf die man jetzt ganz anders achtet. Ja. Mhm. Schon krass.
Wo man dann auch, wenn man einen bestimmten Satz hört oder sowas, wo man dann denkt, ach, da haben wir doch drüber gesprochen.
Ne? Ja,
oder wo man dann auch denkt, ah, das haben wir gar nicht beleuchtet, das hätten wir eigentlich auch mit reinbringen können.
Ja, oder wo ich mir denke, ey, ich habe Supernatural jetzt schon 300.000 Mal gesehen und ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Weil das vielleicht in dem Moment gar nicht so ein prägender Moment war, weil man ja mehr so auf die großen Ereignisse schaut, ja.
Auf das Gesamte.
Ja. Genau, der Bösewicht wird besiegt, emotionale Sachen, genau. Tod, Auferstehung, Engel, was weiß ich. Und dann passieren so kleine Dinge im Hintergrund, nebenbei, die eigentlich voll die große Wirkung haben, aber eigentlich achtet man da nicht so drauf, weil man nur das große Ganze im Blick hat.
Ja.
Ja.
Gut.
Ja.
Dann sind wir mit der Papa-Papa-Diskussion durch.
Geilo.
Jo.
Tja, dann sind wir soweit durch, ne?
Genau.
Dann, ja, reden wir nochmal über den Ausblick für nächste Woche. Übernächste Woche, Entschuldigung. Wobei, übernächste Woche, also bis nächste Woche müsst ihr oder könnt ihr uns die Hinweise einsenden. Und zwar reden wir in der Fallakte Nummer 7 über die Ordnung gegen das Chaos. Wie versuchen Jäger, Ordnung und Kontrolle in einer grundsätzlich unkontrollierbaren Welt herzustellen? Also wir reden über Waffen, Strategien, Magie, Zauberei und was da alles so zugehört. Und da haben wir auch natürlich wieder ein paar Dinge, die wir von euch gerne so wissen wollen. Zum einen würden wir gerne wissen, was gibt euch in Supernatural das größte Gefühl von Kontrolle, sofern es sie überhaupt gibt? Wissen, Regeln oder Objekte, wo würdet ihr drauf zurückgreifen? Welches Ritual oder Artefakt fandet ihr besonders faszinierend? Ich denke, da gibt es so einiges. Und ist Ordnung eigentlich notwendig, auch wenn Ordnung gar keine Sicherheit garantiert? Wie immer könnt ihr die Hinweise auch im Bunker unterm Archiv euch angucken. Einfach auf die Akte der offenen Fälle und dann auf den jeweiligen Fall einzusenden. Wieder bis nächste Woche Freitag für die nächste Folge. Und ja, www.wayward-brothers.com. Wie immer.
Ja, sehr schön. Dann war's das für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin raus. Tschö mit Ö.
Ich verabschiede mich auch und möget ihr euch nie wie absolute Idiots benehmen. Pascal, bitte schließ den Bunker ab.